Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 28. Juli 2020. Und 25. Wir stehen in der Schweiz bereits im Banne des 1. August, unseres Nationalfeiertags. Ich habe in der schweizerischen Ausgabe darüber ein paar Gedanken geäußert. Das ist wichtig, dass wir uns Jahr für Jahr vergegenwärtigen, was die Schweiz ist, was wirklich zählt und was in der allgemeinen Arglist der Zeit, im Tohuwabohu der Gegenwart, jene politischen Kernwerte sind, an denen wir unbedingt festhalten müssen, der Unabhängigkeit, der Selbstbestimmung, der direkten Demokratie und natürlich auch der immerwährenden, bewaffneten, umfassenden Neutralität, die im Zuge des Ukraine-Kriegs leider teilweise außer Kraft gesetzt wurde durch unseren Bundesrat. Doch seien Sie versichert, es arbeiten viele Schweizer daran, diese Neutralität, die ja von unserem Land auch erwartet wird, weltweit wieder zurückzubringen. Und das ist auch ein Resultat vieler Reisen, die ich in letzter Zeit machen durfte, die Bestürzung zu erleben internationaler Diplomaten, die es nicht fassen können, dass die Schweiz diese Kernqualität zumindest teilweise aus den Händen gegeben hat. Da sehen Sie eben auch bei uns die Problematik der politischen Dekadenz, der Wohlstandsverlotterung, die ist eben auch bei uns zu spüren, wenn vielleicht auch nicht in jenem Ausmaß, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Vor allem Deutschland gibt hier ja auch immer wieder zu denken, aber es gilt da in Betracht zu ziehen, dass man Deutschland ja nachsagt, vor allem der deutschen Politik, dass sie alles, was sie macht, auch übertreibt, im Guten wie im Schlechten. Da muss man durch und da muss man halt, ja, als Bürger, wenn man gefordert ist in der Demokratie, seine Verantwortung wahrnehmen, um die Vorgänge zu korrigieren. Wir können hier nur als journalistische Beobachter und Kommentatoren hoffentlich ein paar nützliche Denkanstöße in aller Bescheidenheit vermitteln. Die EU verzwergt sich selbst, titelt heute Morgen die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die EU verzwergt sich selbst. Der Deal der EU-Kommission mit US-Präsident Trump gibt keinen Anlass zu Jubel. Er trifft die EU viel härter als noch im Frühjahr ausgerufen. Das wirft Fragen nach der Verhandlungstaktik von der Leyen auf und der von Kanzler Merz. Es wirft aber auch Fragen nach den Medien auf, dieses Verhandlungsresultat. Denn die 15%, die jetzt herausgekommen sind, die klingen ja nicht so schlimm, bedeuten aber für die deutsche Autoindustrie doch eine massive Erhöhung der Zolllast. Und das kommt natürlich in einer sehr wirtschaftlich angespannten Lage auf die Bundesrepublik zu. Aber blenden wir nicht das größere Bild aus. Warum hat sich denn Deutschland in diese Notlage gebracht? Ja, weil man eben im Krieg gegen Russland jegliche Diplomatie, jegliche Verständigung, jegliche Einhegung dieses Konflikts und damit auch Beilegung unter Berücksichtigung selbstverständlich auch der russischen Sicherheitsinteressen, weil man das ausgeschlossen hat. Und so hatten sich eben die Europäer und insbesondere die Deutschen, die EU-Europäer und insbesondere die Deutschen gewissermaßen in der wahnhaften Obsession, sich unabhängig zu machen von Russland, in eine viel größere Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben. Und vor diesem Hintergrund sind die 15% von Trump ja geradezu milde ausgefallen, denn die Hebel, die die USA in der Hand haben gegenüber der Europäischen Union, sind viel größer und vor allem sind sie viel größer geworden, weil sich eben die EU in diese Einseitigkeit hinein halluziniert, hinein manövriert hat. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, der allerdings in den deutschen Medien heute Morgen überhaupt nicht zur Sprache kommt. Darüber will man nicht reden. Das ist sozusagen ein Dogma, dass diese Russlandpolitik unbedingt so durchzuziehen ist und man versucht sich damit allerlei Selbsttäuschungen einzureden, dass das eine erfolgreiche Strategie sei. Und es ist keine erfolgreiche Strategie, meine Damen und Herren. Das ist ja offensichtlich, das sehen Sie auch an der allgemeinen Entwicklung der EU-Wirtschaft, Sie sehen es an den Energiepreisen und so weiter. Man hat sich hier einfach in eine unmögliche Lage begeben und eben sich da noch erst recht verwundbar gemacht gegenüber solchen Vorstößen, wie sie jetzt die amerikanische Regierung mit ihrer Zollpolitik betreibt. America first. Ich will den Amerikanern nicht vorwerfen, dass sie ihre Interessen optimieren, aber ich kann verstehen, wenn sich da in der EU und auch in Deutschland viele Leute fragen, ja, welche Interessen vertreten eigentlich unsere Politiker? Vertreten sie eigentlich die Interessen der Leute oder die Interessen der Politiker oder der Medien? Und hier wäre eben ein wichtiger Auftrag der Journalisten gewesen, diese Probleme in den Blick zu ziehen, denn das Klima, das die allgemeine Atmosphäre, die ja durch die Medien geschaffen wird, durch diese auch dogmatische Verhärtung in bestimmten politischen Feldern, beispielsweise der Ukraine-Politik, die trägt natürlich auch dazu bei, wie die Politiker sich dann entsprechend verhalten. Und viele Politiker machen ja das, was sie machen, vor allem deshalb, um in den Medien gut wegzukommen. Und deshalb ist es wichtig, dass eben hier auch von Seiten der Journalisten, von Seiten der Medien, von Seiten der veröffentlichten Meinung, vor allem im Mainstream, der ja nach wie vor einen großen Einfluss hat, vor allem in diesen politischen Kreisen, dass dort eben solche Probleme aufgezeigt würden. Also das Resultat dieser Zollverhandlungen, diese schlechte Verhandlungstaktik jetzt da, das schlechte Verhandeln von der Leyen und Merz, wie es die Frankfurter Allgemeine diagnostiziert, ist das Resultat einer ohnehin derangierten, entgleisten, falschen, meines Erachtens falschen Politik der EU im Umgang mit Russland. Der einzige, der hier in der Europäischen Union andere Akzente setzt und vielleicht auch vorausgeht mit diesen anderen Akzenten, ist einmal mehr Viktor Orban, der Mann, der sozusagen als institutionalisierter Prügelknabe immer aufs Dach bekommt, obwohl er eigentlich das Richtige tut. Bereits in der Migrationskrise 2015, Sie können sich erinnern, wie man ihn also wirklich nach Strich und Faden ausgebuht, die rote Karte, der wurde hingestellt wie der hinterletzte Verbrecher gewissermaßen. Dabei hat Viktor Orban das gemacht, was die EU hätte sicherstellen müssen, auch in Griechenland und Italien, nämlich die EU-Außengrenzen zu sichern. Das hat er gemacht, er hat sie gegen illegale Migration verteidigt, eine Politik gemacht, die heute ja als Industriestandard in der Europäischen Union ausgegeben wird. Und es ist schon fast zum Schmunzeln, wenn man Politiker sieht wie einen Friedrich Merz und andere, die jetzt sagen, ja klar, wir müssen die Grenzen sichern, wir müssen die Grenzen verteidigen. Viele, nicht alle, aber einige dieser Politiker haben noch vor wenigen Jahren den Viktor Orban geprügelt. Nun hat Viktor Orban im Ukraine-Krieg entgegen auch seinen Mainstream-Kritikern nicht eine pro-russische Haltung. Das ist eine Beleidigung gegenüber dem ungarischen Premier, den die Ungarn haben wie kaum ein anderes Land unter den Russen historisch immer wieder aufs Fürchterlichste gelitten. Aber Viktor Orban ist nicht bereit, die Realität auszuklammern und die Geografie. Und er hat jetzt ein interessantes Interview gegeben auf Radio Kossuth. Ich habe die Zusammenfassung in der Kronenzeitung in Österreich gelesen. Und dort hält er fest, jetzt gegenüber der Ukraine, ein EU-Beitritt komme für ihn nicht in Frage. Das werde man ganz sicherlich von Seiten Ungarns zu verhindern versuchen, weil das würde bedeuten, dass die EU noch viel tiefer in diesen Krieg hineingezogen wird. Aber es gäbe andere Möglichkeiten einer strategischen Zusammenarbeit. Und im Zusammenhang mit diesen Ausführungen hat Viktor Orban auch den ukrainischen Präsidenten Zelensky, sagen wir mal, durch die Blume etwas kritisiert, weil er gesagt hat, man müsse sich hier eben auf den Boden der Realität stellen und nicht auf eine Bühne, auf der man vielleicht früher etwas herumgetanzt hätte. Er hat jetzt nicht das Wort getanzt verwendet, aber hat es in diesem Sinn ungefähr gemeint. Also da etwas die bühnenreife Persönlichkeit des Präsidenten in ironische Distanz gerückt. Drücken wir das einmal so aus. Also der letzte Realist oder einer der wenigen Realisten in der Europäischen Union ist Viktor Orban. Und Gott sei Dank gibt es in dieser EU noch Realisten wie Viktor Orban. Und es zeigt eben die abgründige Einfalt, diese Gleichschaltungsmentalität, diesen Gleichheitsfimmel, diesen diese Obsession der EU-Spitze um Frau von der Leyen, dass man alles daran setzt, um die Ungarn hier einzuschränken, um die Kreise dieses Premiers zu stören. Interessant, ganz andere Töne vernehmen wir aus Polen. Da hat Donald Tusk, der Premierminister, eingestimmt in die Fanfare der Kriegstrommler Und er ist jetzt auch jedem Kreis von Leuten beigetreten, von Experten, die angeblich ganz genau wissen, wann Russland die Europäische Union, die NATO angreifen werde. Also fast bis auf den Tag genau sind diese Superprognostiker unterwegs. Die haben da offenbar eine Kristallkugel. Und diese Angstmacherei ist nun offensichtlich auch Teil der polnischen Außenpolitik. Tusk hat gesagt, bereits ab 2027 könnte Russland die Europäische Union angreifen. Da hilft es nichts, wenn die Russen das Gegenteil beteuern und immer wieder das Gegenteil sagen. Und interessant ist ja, dass die am genauesten Bescheid zu wissen meinen, die sich gar nie unterhalten mit den Russen. Jetzt, natürlich können einen die Russen anlügen, aber man muss sich ja mal die Frage stellen, ist das wahrscheinlich, ist das vernünftig, ist das ein sinnvolles Projekt der russischen Außenpolitik? Selbstverständlich, auch die Russen können eine Politik betreiben, die in den Wahnsinn abdriftet. Das ist nie ausgeschlossen in politischen Zusammenhängen. Ich finde es auch richtig, einem Randland wie Russland misstrauisch gegenüber zu stehen. Jede Großmacht ist ein Raubtier und deshalb ist Misstrauen berechtigt und ist das auch vernünftig. Aber nicht vernünftig ist eben Paranoia, ist Verfolgungswahn. Und das ist das, was hier betrieben wird, beziehungsweise ein Narrativ, das einfach in der Europäischen Union diese Kriegsversessenheit aufrecht erhalten soll. Und was ich skandalös finde, ist, wie unwidersprochen solche Aussagen, solche Prognosen auch in vielen Talkshows gemacht werden. Das wird überhaupt nicht oder kaum jemals hinterfragt. Und diese Kriegslüsternheit, die da irgendwo auch hervorzüngelt, ist natürlich ein großes Problem, wenn die EU gleichzeitig aufrüstet, weil die dann natürlich in Russland wiederum als große Bedrohung empfunden wird, was dort wieder Reaktionen auslöst. Also wir brauchen hier nicht mehr Konfrontation und solche unseriösen Kriegsprognosen. Halte das übrigens für abwegig, dass Russland andere Länder jetzt angreifen soll. Wir sehen ja, dass diese ganze Ukraine Geschichte nicht im Kontext zu sehen ist jetzt von territorialen Expansionen. Zumindest ist das nicht das zentrale Motiv. Das zentrale Motiv für Russland ist die Beseitigung der NATO-Osterweiterung. Man möchte das einfach nicht haben in diesem Bereich. Das ist als Interessenssphäre jetzt für Russland nicht akzeptabel, genauso wie die Amerikaner und die Chinesen solche Interessensgebiete haben und auch die Europäische Union übrigens und diese Interessensgebiete verteidigen. Das ist nun mal, ob uns das passt oder nicht, ein Gesetz der Realpolitik. Das ist nicht eine Rechtfertigung, aber das sind einfach Tatsachen, mit denen man umzugehen hat. Und wenn man sie leugnet, wenn man sie einfach wegschiebt, dann verschwinden sie nicht. Also, wir sind hier in einer komplexen, aber vielleicht auch gar nicht so komplexen Situation und diese EU-Zölle fallen eben in diese gewollte Einseitigkeit, in diese gewollte Abhängigkeit, in die sich die EU da gestürzt hat. Ich habe in meinem Editorial in der Neuen Weltwoche geschrieben, wie kann man eigentlich nur auf die Idee kommen, dass die gleichen Politiker und Parteien, die uns die Klimapolitik, die Migrationspolitik und die Corona-Politik gebracht haben, nachweislich, also wirklich Abstürze in den Abgrund, wie kann man nur auf die Idee kommen, dass die mehr oder weniger gleichen Parteien und Politiker jetzt in ihrer Geopolitik gegenüber Russland plötzlich richtig liegen? Ich meine, die sind ja, die stehen ja mit abgesägten Hosen da. Wir wissen ja, was diese Politiker und Parteien in den letzten Jahren fertiggebracht haben. Und dass immer noch so viel Vorschussvertrauen jetzt gerade in dieser Geopolitik denen entgegenbrannte, zeigt einfach das fast schon wieder bewundernswerte, die fast schon wieder bewundernswert treuherzige Vertrauensseligkeit unserer Journalisten, die das viel stärker hinterfragen sollten. Dann eine tragische Nachricht aus Deutschland, Baden-Württemberg, Personenzug entgleist, mehrere Verletzte und Tote. Das ist fürchterlich und nicht wenige werden diese Nachricht kopfschüttelnd lesen und im Zusammenhang sehen natürlich mit anderen Infrastrukturproblemen, Verwahrlosungen, Verlotterungen, die da in Deutschland zu beobachten sind. Ich war interessanterweise am Samstag in Baden-Württemberg eingeladen an einem Fest und da etwas im Schwarzwaldgebiet unterwegs, muss sagen, eine unglaublich schöne Gegend, etwas vom Allerschönsten, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Und unbedingt, also jetzt auch für mich, ein Sehnsuchtsort, den ich auf jeden Fall wieder besuchen werde. Könnte Russland unter der Last des Krieges zusammenbrechen? Die hohen Rüstungsausgaben der Sowjetunion gelten als ein Grund für ihren Zusammenbruch. Könnte ein ähnliches Szenario auch für den Kreml gefährlich werden? Ja, vielleicht ist das Wunschdenken für die EU gefährlicher als jetzt die Kriegslasten für Russland. Aus solchen Schlagzeilen ist natürlich eine interessante Frage, aber aus solchen Schlagzeilen spricht immer wieder, jeden Tag, eben etwas dieses Hoffnungsdenken, weil man ja die Russen einmal mehr hier massiv unterschätzt hat. Interessant allerdings, dass solche Thesen mittlerweile mit dem Fragezeichen in den Medien vorkommen. Noch vor wenigen Jahren wäre das mit Ausrufezeichen hier versehen worden. Statt EU-Beitritt, Orbán macht der Ukraine ein Angebot, darüber haben wir schon besprochen, und auch über die Aussagen von Donald Tusk. Ja, man kann nur hoffen, dass die Bestrebungen, letztlich auch die Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und Russland doch noch zu einem Erfolg führen. Aber ich befürchte eben, dass auch die amerikanische Seite mit Donald Trump allzu oberflächlich in diese Debatten da eingestiegen sind mit den Russen und einfach den Ernst oder die Ernsthaftigkeit des Anliegens nicht verstanden haben, die NATO-Osterweiterung zu stoppen, beziehungsweise das NATO-Ausgreifen in die Ukraine wirklich ein für alle Mal auszuschließen. Das ist hier das ganz zentrale Ziel, das verfolgt wird, und darüber müsste man eigentlich sprechen, und nach wie vor scheint man mir in der EU noch überhaupt nicht, aber vielleicht auch in den Vereinigten Staaten, zu wenig bereit, die Sicherheitsinteressen Russlands tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen. Aber ich habe jetzt nicht mit dem amerikanischen Präsidenten Trump gesprochen, ich kann jetzt nicht seine Sicht hier einbringen, aber so nach allem, was wir erfahren, was wir zu diesen ganzen Konfliktlagen herausbekommen, ist das ganz entscheidende Thema, dass eben die Sicherheitsgarantien und die Abmachungen, die ja Putin schon vor dem Einmarsch einforderte in diplomatischen Depeschen, dass man da nicht bereit ist, diese russischen Interessen tatsächlich seriös aufzunehmen und in Verhandlungen ins Zentrum zu rücken. Und deshalb wird dieses Ziel jetzt weiterhin auf militärischem Weg weiter verfolgt werden. Und es ist halt schwierig, eine sich im Siegen befindende Macht zu stoppen auf einem Kriegsschauplatz. Aber hoffen wir, dass das dann doch noch irgendwann gelingen möge. Mit diesen durchaus hoffnungsfrohen Bemerkungen möchte ich mich für heute Morgen verabschieden. Wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen guten Start in die neue Woche, und ja, ich melde mich zurück, je nach Tag. Wir sind hier etwas unterwegs, und deshalb ist es nicht immer klar, wann und wie ich genau zu meinen Dailies komme. Hängt auch etwas von der Nachrichtenlage ab, aber bleiben Sie dran. Wir sind mit unserer Redaktion natürlich voll auf Sendung und auf Empfang, damit wir für Sie die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt hier immer wieder einstreuen können. Bis dann, machen Sie es gut, ich melde mich zurück.